Hey Mädels, wusstet ihr, dass die Grenze der DDR von der Ostsee bis an die bayerische Grenze ging und dass die Grenze schon ab 1952 gebaut wurde, man aber noch durch Berlin fahren konnte? Die Mauer wurde nämlich erst am 13. August 1961 angefangen zu bauen. Der Zeitzeuge Horst von Querfeld erinnert sich.
Ich hatte damals mit einem Berliner zusammen gewohnt in einem Zimmer. Und der war natürlich komplett konsterniert. Und er hat gesagt, die können nie Berlin trennen, das geht überhaupt nicht. Und es ging natürlich trotzdem.
Wusstet ihr außerdem, dass die Gesamtlänge der innerdeutschen Grenze 1376 Kilometer war? Und die Grenze war auch sehr gut gesichert. Beispielsweise gab es vor der eigentlichen Grenze ein 5 Kilometer langes Sperrgebiet, in das man nicht so einfach reiten kam als normaler Bürger. Daneben gab es 302 Wachtürme. Es gab auch Selbstschussanlagen und Landminen wurden verlehnt. Mädels, aber wisst ihr, was ich sehr schade fand, dass man Hunde auf Menschen abrichten musste. Die Grenzsoldaten hatten den Befehl, auf Menschen zu schießen, die fliehen wollten. Durch die Flucht sind viele Menschen auch gestorben. Apropos Flucht, Lilly, hast du dich damit nicht näher beschäftigt?
Ganz genau. Aber wisst ihr, was ich mich da immer frage? Wieso nehmen Leute überhaupt dieses Risiko auf sich? Es gab dafür viele Gründe, nicht einen bestimmten. Die meisten Gründe waren sehr persönlich. Zum Beispiel hatten die Menschen keine Zukunft, wenn sie sich gegen das Gesetz stellten und durften nicht mal eine eigene Meinung haben, die sich gegen den Staat richtete. Unter anderem hatten sie auch Angst vor politischer Verfolgung durch die Stasi oder durften kein Abitur oder Studium machen und sahen dadurch keinen anderen Ausweg, als in die Bundesrepublik zu flüchten. Allein die Absicht, die DDR zu verlassen, war verboten. Eine legale Möglichkeit war zum Beispiel, einen Ausreiseantrag zu stellen. Diese wurden aber in den meisten Fällen nicht bewilligt. Deswegen sahen sich viele Leute gezwungen, das Risiko einer Flucht auf sich zu nehmen. Einige haben Hilfe von westdeutschen Fluchthelfern bekommen und versteckten sich in deren Kofferräumen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, einige bauten sogar Flugzeuge oder Heißluftballons selber. Ein gutes Beispiel dafür ist Guntram Erbe. Er baute in seiner eigenen Scheune ein Fluchtflugzeug. Gestartet ist er allerdings nie. Von dem Flugzeug erhalten ist nur noch der Propeller. Mit seinem Versuch setzte er sich natürlich einem unglaublichen Risiko aus. Das muss man sich erstmal denken, wie verzweifelt dieser Mann gewesen sein muss. Eine andere Möglichkeit, in die BRD zu kommen, war auch noch der Häftlingsfreikauf. Die BRD kaufte aus der DDR gegen Geld oder Waren Gefangene frei. In geheimen Aktionen wurden die Häftlinge in das Notaufnahmelager ins hessische Gießen gebracht. Horst von Querfeld erinnert sich an seinen Grenzübertritt.
Es war ein Bus, ein Magirus-Deutz-Bus, der mit Ostkennzeichen in Chemnitz eingefahren ist. Die Fahrer waren zwei Hessen, dem Dialekt nach zu urteilen, also aus Gießen ja vermutlich. Der Bus fuhr mit Ostkennzeichen bis an die Zonengrenze und auf Knopfdruck ist das Kennzeichen rotiert auf Westkennzeichen. Die Fahrt nach Gießen war praktisch folgende, 40 Leute etwa waren wir in dem Bus. Da waren einige auch mit den typischen Knastinsignien von den Kriminellen. Die zwei Stasi-Mitarbeiter, die bis zur Grenze im Bus mitsaßen, die sind dann ausgestiegen unter großem Gejohle, der dort noch inhaftiert sitzen im Bus. Und dann ist der Bus, das weiß ich noch, über die Zonengrenze gefahren. Die Autobahn war ja gesperrt, die gab es ja da nicht. Die fuhren also hinten da irgendwie bei Wommen, fuhren die da so nach Hessen rein. Und da weiß ich noch, war die Straße, ging so ein schräger weißer Strich über die Straße. Und dann unter ohrenbetäubendem Schreien sind wir über diesen Strich gefahren.
Freigekauft wurden allerdings nur politische Häftlinge, wie Horst von Querfeld es war. Mit diesem Thema hat sich Selma näher beschäftigt.
Ja, politische Haft, was ist eigentlich politische Haft? Also damals war es noch keine politische Haft, das hat man erst heutzutage unterteilt. Und es gibt die Unterteilung in kriminelle und politische Delikte. Erstmal, die kriminellen Delikte sind sowas wie Mord, Diebstahl, Totschlag, sexueller Missbrauch. Halt so Straftaten, auch heutzutage, wo man sagen würde, das ist definitiv eine Straftat. Politische Delikte hingegen sind Sachen wie zum Beispiel Meinungsfreiheit. Wie Lilly schon gesagt hatte, durfte man damals in der DDR keine Sachen sagen, die gegen das Regime waren. Und für solche Sachen wurde man dann halt teilweise verhaftet. Und das war dann diese politische Haft. Um jetzt das Ganze noch mal ein bisschen besser einordnen zu können, welche politischen Delikte gab es eigentlich in welchem Jahrzehnt am häufigsten? In den 50er Jahren gab es da die antidemokratische Hetze, was zum Beispiel sowas ist, wenn Leute sich gegen den Aufbau des Sozialismus stellen oder insgesamt halt gegen dieses ganze System gestellt haben. Außerdem sowas wie Wirtschaftsverbrechen oder Spionage, also Maulwürfe, wenn man was an die BRD weitergegeben hat. Seit dem Mauerbau 1961 waren es dann hauptsächlich Fluchtdelikte. In den 70ern und 80ern waren es dann neben den Fluchtdelikten auch noch das Rauditum.
Was ist eigentlich Rauditum?
Also das Rauditum ist insgesamt so ein Gesetzestext, an dem ganz gut gezeigt wird, dass diese Gesetzestexte sehr grob gefasst waren und dass da sehr viele Sachen waren, die da drunter gefallen sind. Aber hört erst mal selbst.
Wer sich an einer Gruppe beteiligt, die aus Missachtung der öffentlichen Ordnung oder der Regeln des sozialistischen Gemeinschaftslebens Gewalttätigkeiten, Drohungen oder grobe Belästigungen gegenüber Personen oder böswillige Beschädigungen von Sachen oder Einrichtungen begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Haftstrafe bestraft.
Der Gesetzestext ist jetzt nicht so ganz gut verständlich, deswegen würde ich das Rauditum am besten nochmal an einem Beispiel beschreiben. Eine Gruppe Jugendlicher aus Weimar wollte in den 80er Jahren die DDR ein bisschen bunter machen und besprühten deswegen Hauswände mit Sachen und Sprüchen wie Macht aus dem Staat Gurkensalat oder alle Macht der Fantasie. Diese Gruppe Jugendlicher hatte damit keine bösen Absichten. Die haben das, wie gesagt, einfach nur gemacht, weil sie Interesse an Kunst hatten. Die haben sich darüber auch nicht groß Gedanken gemacht. Ein anderes Beispiel dieser Willkür ist der Fall von Rosel Schatz. Ihr wurde nämlich landesverräterische Nachrichtenübermittlung unterstellt. Dabei hatte sie sich nur im Urlaub in einen Westdeutschen verliebt und wollte dann aus der DDR nach Westdeutschland gehen, um bei ihrem Geliebten zu sein. Hat einen Ausreiseantrag gestellt, der nicht bewilligt wurde, und teilte das dann ihrem Verlobten in einem Brief mit. Und dieser Brief war dann schlussendlich das, was die DDR als landesverräterische Nachrichtenübermittlung gesehen hat. Es gab aber nicht nur diese mehr oder weniger willkürlichen Verhaftungen, es gab auch Menschen, die sich mit voller Absicht verhaften ließen. So zum Beispiel auch unser Zeitzeuge Horst von Quillfeld. Dieser stellte sich mit einem Transparent in Berlin hin und auf diesem Transparent stand:
10.12. Tag der Menschenrechte. Ich fordere mein Recht auf Ausreise aus der DDR. Mit Ausrufezeichen. Ja, und die ganze Aktion war abgesprochen mit den bundesdeutschen Freunden. Das sollte fotografiert werden und dann in den nächsten Tagen in den Westberliner Zeitungen veröffentlicht werden. Die Verhaftung war aber so schnell, dass die gar nicht dazugekommen sind, praktisch ihre Fotoapparate auszupacken.
Er wusste also, was er macht. Er wusste auch, was für Folgen seine Taten haben. Und da habe ich mir dann die Frage gestellt, ob er überhaupt Angst hatte und ob er wirklich alles bedacht hat. Und dazu hat er dann Folgendes gesagt.
Na, ich hatte, kenne keine Angst. Ich sage, alles im Leben ist vorbestimmt. Ob das stimmt oder nicht, ist eine vollkommen andere Frage. Aber wenn man so mit dieser Position ins Leben rangeht, lebt es sich viel einfacher. Egal, ob es stimmt oder nicht. Weil ich sage, wenn man den ersten Schritt geht, muss man wissen, dass der letzte sein kann. Und man soll den ersten erst dann gehen, wenn man überzeugt ist, dass es der richtige ist. Und wenn man nicht davon überzeugt ist, dann soll man die Finger davon lassen. Und demzufolge hat man eine ganz andere Position, auch eine ganz andere innere Stärke, eine Sache durchzustehen.
Ja, und der Grund dafür, warum Horst von Quillfeld halt genau dieses Banner mit voller Absicht in Berlin gezeigt hat, war halt, dass er sich freikaufen lassen wollte, was Lilia vorhin auch schon erzählt hat. Andere Sachen, die Horst von Quillfeld auch in dem Gespräch gesagt hatte, war insgesamt zur politischen Haft. Er meinte, für ihn war die politische Haft eine Möglichkeit, aus dem bestehenden System auszubrechen, weil er mit der Absicht rangegangen ist, sich freikaufen zu lassen. Es war für ihn also notwendig und ein Gewinn bzw. eine Erfahrung. Dazu hat er aber auch gesagt, dass die politische Haft generell nicht mit den Menschenrechten vereinbar war, weil die Vorgehensweise von der Stasi, wie sie gearbeitet haben, das war einfach nicht vereinbar mit den Menschenrechten. Und zu diesem ganzen System zur Stasi, dazu hat Lotte euch was vorbereitet.
Ja, dieser hat viele Namen. MFS, Bespitzelungsbehörde, die Firma, Horch & Cook. So oder so war die Stasi, also die Staatssicherheit, ein Geheimdienst im Inneren der DDR. Sie wurde 1950 gegründet und verstand sich als Schild und Schwert der Partei. Mit der Partei war die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, kurz SED, gemeint. Als dieses Schild und Schwert war die Stasi dafür zuständig, die Feinde des Sozialismus zu bekämpfen und politische Vergehen und Strafen der eigenen Bevölkerung herauszufinden und zu verfolgen. Sie besaß eine so dermaßen große Allmacht, dass sogar Staatsanwälte und Volkspolizisten dermaßen Respekt vor der Stasi hatten und teilweise auch zurückwichen und nichts mehr zu den Geschehen gesagt hatten. Viele DDR-Bürger waren sich nicht bewusst, dass sie bewacht wurden, teilweise willkürlich sogar, durch Wanzen in allen möglichen Gegenständen, Postkontrolle oder sogar Verfolgung in öffentlichen Verkehrsmitteln. Diese Mitarbeiter der Stasi können wir zweiteilen in offizielle und inoffizielle Mitarbeiter. Diese offiziellen Mitarbeiter waren fest angestellt im Staat. Sie wurden spezifisch ausgewählt und ab 1965 sogar auf einer eigenen sogenannten unsichtbaren Universität ausgebildet. Diese nannte sich JHS, also Juristische Hochschule in Potsdam. Voraussetzung zur Auswahl war eine gefestigte Ideologie und vor allem keine Westverwandtschaft zu besitzen. Inoffizielle Mitarbeiter waren Personen aus dem Alltag, die Leute in Familien und Freundeskreisen, auf Arbeit und sogar in der Schule für die Stasi bespitzelt haben. Sie stellten manchmal Wohnungen zur Verfügung, damit offizielle Mitarbeiter auffällig, unauffällig Leute verhören konnten oder wichtige geheime Dinge besprechen konnten. Angeworben wurden sie zum Beispiel durch finanzielles Interesse oder auch oft durch Erpressung, seltener eher aus politischer Überzeugung. Horst von Quillfeld, unser Zeitzeuge, wie wir schon sagten, suchte nach dem Zusammenbruch der DDR seine Spitzel auf und stellte sie direkt vor der Haustür zur Rede.
Ja, und die meisten haben dann, also sie haben nichts Schlechtes gemacht und so weiter, waren alles Dinge, was sie bekommen haben, das war eigentlich auch glaubhaft, relativ mager, die normalen Spitzel. Die haben zum Geburtstag eine Flasche französischen Cognac gekriegt zum Beispiel. Oder einem haben sie versprochen, dass er als Reiseleiter nach Bulgarien eingesetzt werden könnte. Und solche Dinge, aber letztlich, es waren nicht die Welten. Es gab aber Leute, die gerade Reisegruppen betreut haben, das weiß ich aus erster Hand, dass die monatlich dann schon Beträge, die im hohen dreistelligen Bereich lagen, bekommen haben. Meine Spitze waren nicht im Freundeskreis, waren auch nicht im Familienkreis. Und die waren durchweg in der Wohnscheibe, wo ich dann wohnen durfte, mit meiner Frau in einer Einraumwohnung. Im Haus war einer, der sollte dann überprüfen, wann ich mit dem Auto wegfahre, wohin ich fahre und so weiter. Und in der Firma waren Leute, die dann praktisch versucht haben, das alles aufzuzeichnen, was ich mache.
Die Bespitzelung und die Kontrolle durch die Stasi hat sich durch die gesamte Zeit und die gesamte Bevölkerung der DDR gezogen. Und stellt euch mal vor, auch wenn das nicht der Fall bei Horst von Quillfeld war, es waren Freunde und Familie aus den engsten Kreisen dabei, die einen abgehorcht und bespitzelt haben. Das ist doch unvorstellbar.